Herzlich willkommen zu unserer DX-Sendung hier von Radio HCJB am Wochenende 20. 21. April. Schön, dass ihr auch heute eingeschaltet habt. Es geht los mit den DX-Tipps der AGDX und Olaf Mertens, dann wieder eine kleine Andacht mit Rüdiger Klaue und zum Schluss den Beitrag auf Empfang mit Thomas Riegler. Ich wünsche euch angenehme und störungsfreie 30 Minuten. Mein Name ist Horst Wiese.
Willkommen zum heutigen Beitrag der AGDX, der Arbeitsgemeinschaft DX. Mein Name ist Olaf Mertens und ich habe dieses Programm zusammengestellt. In den Niederlanden sind zahlreiche kleine Radiostationen auf Mittelwelle mit kleiner Sendeleistung aktiv. Seit dem Jahr 2020 ist in den Niederlanden die Lizenzierung von sogenannten Low-Power-AM-Sendern möglich. Stand März 2024 sind 74 solcher Lizenzen vergeben. Damit senden 68 Stationen mit 100 Watt und 6 Stationen mit 50 Watt PEP-Sendeleistung legal verteilt auf 23 verschiedenen Mittelwellenfrequenzen. Darüber hinaus gibt es noch 30 weitere 1 Watt Kleinsender, die an verschiedenen Standorten für die Frequenz 1485 kHz lizenziert sind. Die Genehmigungen sind für 5 Jahre ab Ausstellung gültig und können bei Bedarf verlängert werden. Die Möglichkeit einer Lizenz für Mittelwelle mit geringer Leistung ist für Hobbyradios, kleine Rundfunkveranstalter und Veranstaltungen gedacht. Einige Stationsbetreiber waren früher illegal mit einem Piratensender aktiv und können nun legal auf Sendung gehen. Einer dieser LPAM-Radiostationen ist Radio 1224. Radio 1224 hat seinen Namen von der lizenzierten Frequenz 1224 kHz, auf der mit 100 Watt Sendeleistung aus Lunteren in der Provinz Gelderland gesendet wird. Die Frequenz 1224 kHz hat in den Niederlanden eine lange Geschichte. Sie wurde früher vom niederländischen Rundfunk genutzt und später dann für einige Zeit vom kommerziellen Radio Veronica. Gründer und Betreiber von Radio 1224 ist Teun Lagerwey. Er ist seit Jahren Funkamateur mit dem Rufzeichen PA3GDL. Bereits im Jahr 2018 erhielt er schließlich erfolgreich eine staatliche Rundfunklizenz. Die Sendeausrüstung und Antenne von Radio 1224 befindet sich bei Teun Lagerwey zu Hause in Lunteren. Es wird aber nicht nur auf der Mittelwelle 1224 kHz entsprechend einer Wellenlänge von 245 Metern, sondern auch als Livestream im Internet gesendet. Die Station wurde 2017 gegründet. In der Musikauswahl, die gespielt wird, finden sich viele bekannte Piratenhits. In der Woche gibt es zu festen Zeiten Live-Shows verschiedener DJs. In der übrigen Zeit wird nonstop Musik gespielt. Stationsbetreiber Teun Lagerwey tritt im Programm von Radio 1224 unter dem Namen Jupp Ruitenbeek auf. Auch er hat eine Vergangenheit als Radiopirat. In den 1970er Jahren war er als erster UKW-Pirat in Lunteren aktiv, dann auch auf der Mittelwelle. In den 1980er Jahren gab es eine Zusammenarbeit mit anderen Radiopiraten. Seit Anfang der 1990er Jahre hat Teun Lagerwey eine Amateurfunklizenz einschließlich Morsetelegrafie. Das recht liberale Rundfunkgesetz in den Niederlanden erlaubt mit der Lizenzierung von Low-Power-AM-Sendern vielen privaten Stationsbetreibern wie Treuen Lagerwey damit legal auf Sendung zu gehen. Und nun möchte ich noch auf eine interessante Veranstaltung für Radiofreunde hinweisen. Am Samstag, den 18. Mai 2024, findet ab 12 Uhr Ortszeit in der Gaststätte Christoph Preu in 76571 Gaggenau das 43. überregionale DX-Treffen für Kurzwellenhörer und Freunde des Rundfunkfernempfangs statt. Verbunden wird dieses Treffen wieder mit dem Hörertreffen des Radio Taiwan International Hörerclubs Ottenau. Zum dritten Mal wird auch Korches Radio aus Alten Kunststadt beim Treffen vertreten sein und sich den Hörern präsentieren. Der Organisator Bernd Seiser wünscht eine gute Anreise und viel Freude beim DX-Treffen. Das war der heutige Beitrag der AGDX. Empfangsberichte über diesen AGDX-Beitrag bestätige ich gerne mit einer QSL-Karte. Bitte schickt eure Empfangsberichte und Briefe an folgende Adresse: AGDX e.V., Postfach 1214 in 61282 Bad Homburg, Deutschland. Informationen über die AGDX, die Arbeitsgemeinschaft DX, gibt es auch im Internet unter www.agdx.de. Vielen Dank fürs Zuhören. Den nächsten AGDX-Beitrag gibt es dann ab Samstag, den 18. Mai 2024. Bis dahin alles Gute und weiterhin gute X, Olaf Merz.
Ein ganz herzliches Dankeschön an Ulla für die DX-Tipps. Ihr hört weiterhin das DX-Programm hier von Radio HCJB. Wie ihr wisst, nehme ich die Sendung hier in Edinburgh auf, in Schottland. Wir sind jetzt aber, meine Frau und ich, ein paar Tage in Urlaub gefahren und sind noch weiter im Norden in Schottland. Und die Sendung nehme ich von hier aus auf und spiele sie dann ein. Es geht weiter mit der kleinen Andacht und Rüdiger Klaue.
In der Millionenstadt Tokio stromert ein kleiner Junge frierend und bettelnd durch die Straßen. Er spricht einen Europäer an und bittet um eine Gabe. Der nennt ihm eine Adresse, beschreibt ihm das Haus und sagt, »Wenn man dir öffnet, sagst du, Johannes 3, Vers 16.« Der Junge wundert sich, aber er rennt los. Unterwegs murmelt er vor sich hin, »Johannes 3, Vers 16.« Er findet die Straße und das Haus, klopft an und auf die Frage, was er wünsche, sagt er, Johannes 3, Vers 16. Der Junge wird hereingebeten, bekommt ein warmes Bad, neue Kleidung und gutes Essen. Als der Junge überglücklich das Haus verlässt, denkt er noch immer an die wunderbare Parole, Johannes 3, Vers 16. In Gedanken versunken rennt er auf die Straße und wird von einem Auto angefahren. Bewusstlos wird er ins Unfallkrankenhaus gebracht. Die Ärzte und Schwestern kämpfen um sein Leben. Er sagt nur immer wieder, Johannes 3, Vers 16. Schließlich geben die Schwestern auf und schreiben auf die Tafel über seinem Bett, Name Johannes 3, Vers 16. Irgendwie gleicht unser Leben dieser wahren Geschichte. Wir laufen durch die Straßen unserer Welt und betteln um Liebe und Freude, Vertrauen und Geborgenheit. Und Gott lässt uns eine wunderbare Wahrheit sagen. Du bist geliebt, so sehr geliebt, dass ich mein Liebstes für dich gab. Diese Nachricht ist wie eine offene Tür, wie ein warmes Bad, wie ein neues Kleid, wie ein gutes Essen. Wir sind geliebt, das ist die beste Parole. Es wird auch in unserem Leben Situationen geben, wo wir buchstäblich unter die Räder kommen und vor Schmerzen und Sorgen, Leid und Trauer bewusstlos sind. Wir wissen nicht mehr, wer wir eigentlich sind. Wo finde ich dann Geborgenheit und Ruhe, Hilfe und Heilung, Gewissheit und Vertrauen? Über unserem Leben, über unserer Sehnsucht, über unserer Zukunft, über unserer Krankheit steht Johannes 3, Vers 16. Geliebt, unendlich geliebt. Der Vers lautet, also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab.
seid eingeschaltet bei der DX-Sendung von Radio HCJB und ich komme wieder zu den Frequenzen und Sendezeiten. Wir senden jeden Samstag und Sonntag zu folgenden Zeiten und zwar 6.30 Uhr, 11.30 Uhr, 16 Uhr, 19 Uhr und 23 Uhr jeweils mitteleuropäischer Sommerzeit. Ihr könnt die Sendung hören auf Kurzwelle auf 3995 kHz im 75 Meter Band und 5920 kHz im 49 Meter Band. Außerdem senden wir über Satellit, über den Satelliten Astra. Wir haben eine Telefon-App und im Internet könnt ihr die Sendung verfolgen unter www.hcjb.de. Dort 24 Stunden auch im Livestream. Und wir haben auch eine Mediathek, wo ihr zum Beispiel die DX-Sendung nochmal anhören und auch herunterladen könnt. Wenn ihr Fragen habt, dann schreibt uns bitte. Zum Schluss der Sendung gebe ich wie immer unsere Adresse bekannt. Und es geht weiter mit dem Beitrag auf Empfang und Thomas Riegler.
Auf Empfang, eine Sendung von und mit Thomas Riegler.
Das letzte Mal habe ich von den Störungen berichtet, die von kleinen Wechselrichtern von Balkonkraftwerken ausgehend und den DRB Plus Empfang stören können. Auch heute möchte ich der Thematik treu bleiben und das Ganze nochmal größer behandeln. Kommen wir jetzt zu den PV-Anlagen am Dach. Im Vergleich dazu sind Balkonkraftwerke gewissermaßen ja nur Spielzeug, wobei ich mich da auf die Leistungsklassen beziehe. So liegt's auf der Hand, dass bereits kleinere Dachanlagen mit einer Leistung von vielleicht 5 bis 7 kW ein Vielfaches an elektrischer Energie liefern als ein Balkonkraftwerk mit ein oder zwei Modulen. Ein weiterer Unterschied besteht darin, dass bei fest installierten PV-Anlagen durchweg zertifizierte Bauteile zum Einsatz kommen, was mehrere Gründe hat. So sind etwa verschiedene Vorgaben zu erfüllen, damit eine Dachanlage überhaupt in Betrieb genommen werden und Strom ins Niederspannungsnetz einspeisen darf. Außerdem zeichnet der Installationsbetrieb für die ordnungsgemäße Durchführung verantwortlich. Stichwort Installationsbetriebe. Sie sind die, die in Sachen PV-Anlagen am besten Auskunft geben können. Allerdings beschränkt sich ein Wissen meist auf Details, wie sich zum Beispiel eine Anlage vor Ort am besten realisieren lässt, sowie die Wirtschaftlichkeit der Anlage und so weiter. Was sie aber kaum bis gar nicht am Schirm haben, sind potenzielle Störstrahlungen, wie sie von solchen Anlagen ausgehen können. Da vertrauen sie in der Regel auf diverse Zertifikate der Hersteller und die Einhaltung nationaler und EU-weiter Vorgaben. Aber wir alle wissen, dass solche Standards oft nur für Otto-Normalverbraucheranwendungen ausgelegt sind. Laut meinen Erfahrungen sind mögliche Störstrahlungen, die den Funkempfang beeinträchtigen können, für PV-Installationsbetriebe meist absolutes Neuland. Da kriegt man von Erna am ehesten zur Antwort, dass sie mit solchen Fragen noch nie konfrontiert worden sind. Somit sind am Ende auch sie von Informationen abhängig, die sie von den Herstellern kriegen. Und, das kann man schon mal vorwegnehmen, die Funktechnik haben die PV-Komponentenhersteller eher nicht im Fokus. Für sie ist etwa die Steigerung der Wirtschaftlichkeit und Zuverlässigkeit von PV-Anlagen ungleich wichtiger. Die Auswahl von Komponenten bleibt so gesehen ein gewisses Glücksspiel. Die besten Chancen auf geringe Störungen haben am ersten bei Produkten aus der Region Mitteleuropa. Aber es gibt durchweg auch chinesische Ware, zum Beispiel solche, die designed in Germany sind, die höchsten Qualitätsansprüchen erfüllen. Zumindest darf man bei Erna davon ausgehen, dass sich der Einfluss der möglichen Störstrahlungen auf wenige Meter beschränkt. Bei Dachanlagen sind der Vermeidung von Störungen ja enge Grenzen gesetzt. So heißt es ja etwa, dass die Gleichstromleitung zwischen den Modulen und dem Wechselrichter so kurz als möglich sein soll. So werden Leitungsverluste minimiert und die PV-Anlage erreicht den maximalen Wirkungsgrad. Was am Ende auch heißt, dass der Wechselrichter idealerweise am Dachboden installiert wird. Wo er dann am Ende aber wirklich montiert wird, hängt von den Gegebenheiten vor Ort ab. Auch bei meiner PV-Anlage war der Dachboden aufgrund der Gegebenheiten die erste Wahl. Deshalb ist besonders darauf geachtet worden, einen hochwertigen Wechselrichter zu verbauen. Doch nach dem Betriebnahme der Anlage hat sich dann doch eine gewisse Ernüchterung eingestellt. Unser eigentlich strahlungsarmer Wechselrichter hat sich in Form von Linienmuster, zumindest auf den Kanälen 5a bis 6d, deutlich bemerkbar gemacht. Die Störstrahlung war zwar nur im Abstand von rund 5 bis 6 Meter deutlich aufzunehmen, Aber in der Zone befindet sich auch die über ein Dach montierte Antennenanlage für den Empfang der bayerischen Digitalradiopakete. Ein Empfang ist in Lienz, Osttirol an und für sich schon eine Herausforderung und wir haben es mit extrem schwachen Signalen zum tun, die gerade nur einen Empfang zulassen. Bei solchen schwachen Signalen können alleine schon geringe Störungen fatale Folgen haben. Bei mir hat es etwa den Verlust des ersten bundesdeutschen Multiplexes auf Kanal 5C zur Folge gehabt. Als österreichische Digitalradiopaket auf Kanal 6A vom Dobratsch ist um mehrere dB schlechter angekommen. Im Nahbereich sind die Störstrahlungen des Wechselrichters jedenfalls beträchtlich gewesen. Die vom Wechselrichter ausgehenden Störungen sind immer gleich hoch gewesen, egal wie viel Energie das er gerade produziert hat. Dass er tatsächlich die Quelle der Störungen war, hat sich ja eindeutig feststellen lassen. Etwa indem er mit einer Richtantenne versucht hat, die Herkunft der Störungen zu lokalisieren. Ab einer Distanz von 9 Metern sind kaum mehr Beeinträchtigungen zum Wahrnehmer gewesen. Das habe ich gemerkt, weil da ist dann am Tag dann eine zweite Antennenanlage, diesmal für das Südtiroler Digitalradio. Für mich hat sie die Frage gestellt, ob sie die Störstrahlungen von der betroffenen Dachantenne abschirmen lassen. Dazu habe ich mehrere Lösungsansätze auch in Kombination versucht. So habe ich etwa an der Innenseite des Dachstuhls großflächige metallische Abschirmung zur Antenne hin angebracht. Weiter habe ich die Antennenleitungen mit Metallschläuchen abgeschirmt. Gebracht hat aber alles nichts. Dennoch kein Grund zum Aufgeben. Selbstverständlich habe ich Kontakt zum Wechselrichterhersteller gesucht und habe ihn mit den Störstrahlungen konfrontiert. Und das Ganze ist natürlich schon untermauert worden mit Messprotokollen. Aber der Hersteller hat sich mit der Bearbeitung der Anfrage sichtlich Zeit lassen. Nach rund 2 Monaten kam die Antwort, dass ein Produkt in Sachen Störstrahlungen alle Normen erfüllt. Ferner haben sie darauf hingewiesen, dass die einzuhaltenden Standards nur den Empfang urzüblicher Sender gewährleisten sollen. Als Lösungsansatz haben sie mir die Installation einer größeren Antenne vorgeschlagen. Der Fernempfang schwacher Signale ist dabei jedenfalls ausgeschlossen worden. Fernempfang ist eben keine Massenerscheinung und somit auch vernachlässigbar. Auf den Punkt gebracht hat uns die Auskunft vermittelt, dass man gefälligst ausschließlich urzübliche Sender hören soll. Nachdem alle Normen erfüllt worden sind, hat sich der Hersteller auch nicht veranlasst gesehen, weiter zu handeln. Aus seiner Sicht war sein Produkt in Ordnung. Parallel habe ich auch den Kontakt zu Funkamateuren gesucht. Denn die sind ja am ehesten von Störstrahlungen betroffen. Schließlich geht's beim Amateurfunker darum, mit möglichst geringer Sendeleistung maximale Reichweiten zu erzielen. Bei den Gesprächen habe ich herausgefunden, dass einer der live von den PV-Anlagen verursachten Störungen fremd sind. Allerdings haben alle Befragten auch gegeben, dass sie ihre Wechselrichter entweder im Keller oder zumindest in der Garage montiert haben. Also richtig weit weg von ihren Antennenanlagen. Dazu kommt ferner, dass besonders der Keller ein guter Ort ist, um etwaige Störungen abzuschirmen. Zur Seite hier ist er gewöhnlich Erde und nach oben auf ist und je nach Haus zumindest 2 Zwischendecken bis aufs Dach. Natürlich gewinnt man so mehrere Meter Distanz zwischen der potenziellen Störquelle und den Antennen. Das Fazit war für mich, dass der Wechselrichter vom Dachboden in den Keller wandern muss. Außerdem habe ich das Interesse von meinem PV-Installateur geweckt, der sich vorstellen können hat, dass er künftig mit derer Problematik öfter konfrontiert werden könnte. So ist der Wechselrichter nicht nur vom Dachboden in den Keller gewandert, er ist auch gegen ein Modell von einem anderen Hersteller austauscht worden. Die Inbetriebnahme der umbauten Anlage hat auf jeden Fall Entwarnung gebracht. Alle Störungen waren weg und wieder ungehinderte Empfang auf allen Frequenzen möglich. In Folge habe ich mir dann den Wechselrichter genau angeschaut. Störstrahlungen gibt er eher ab, sogar im gesamten Bereich von Kanal 5a bis 13f. Allerdings handelt es sich dabei um nur sehr schwache Störstrahlungen, die zudem nur von der Seite des Geräts austreten. Durch eine Entfernung von rund 1,5 Meter sind sie nicht mehr nachweisbar. An der Ober- und Unterseite sowie an der Front habe ich zudem gar keine Störstrahlungen feststellen können. Das zeigt uns, dass es offensichtlich ein Hersteller gibt, die andere PV-Wechselrichter besser abschirmen, als was es diverse Normen verlangen. Nur solche Details erfährt man halt in der Regel nicht. Am Ende kann man da nur von den Erfahrungen anderer profitieren und daraus eigene Schlüsse ziehen. In persönlichen Gesprächen erfährt man dann gewöhnlich auch, welche Produkte gut sind und um welche, dass man großen Bogen machen sollte. Ja, und das war's auch schon wieder für heute. Mit besten Grüßen aus den Alpen, Ihr Thomas Riegler.
Ein ganz herzliches Dankeschön an Thomas für den Beitrag. Und hier gibt es nun auch unsere Adresse, damit ihr uns auch gerne schreiben könnt oder auch eine QSL-Karte bestellen könnt mit einem richtig ausgefüllten Empfangsbericht. Und zwar an Radio HCJB Deutschland, Postfach 2504 in 32715 Detmold. Oder schickt uns eine E-Mail unter info@hcjb.de. Das war's für das Wochenende 20. 21. April. Schön, dass ihr auch heute mit dabei wart. Schaltet auch nächste Woche wieder ein. Hier am Mikrofon begleitete euch Horst Wiese und ich wünsche euch noch eine schöne Woche, gute X und Gottes Segen und bleibt auch gesund.
Resting the